das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Willkommen zu späterer Stunde, zu der auch Ocker Gundel mit dem Sport und Thorsten Schröder mit den Nachrichten dabei sind.
Schönen guten Abend.
Guten Abend auch von mir.
Ein Verbotsverfahren gegen die AfD wird seit gestern wieder verstärkt diskutiert, aber auch ein Entzug der staatlichen Finanzierung der nun als gesichert rechtsextrem eingestuften Partei. Wie andere Parteien bekommt auch die AfD entsprechend ihrer Stimmenanteile bei Wahlen Steuergelder. Das waren zum Beispiel im Jahr 2023 mehr als 11,5 Millionen Euro. Da das Grundgesetz erlaubt, Parteien, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden, genau diese Gelder zu streichen, sehen manche Politiker darin jetzt eine Möglichkeit, die Möglichkeiten der AfD zu begrenzen. Frank Jahn.
152 Abgeordnete zählt die AfD im neuen Bundestag. Nie war sie größer und zugleich nimmt der Druck gegen sie zu. Der Verfassungsschutz stufte sie jetzt als gesichert rechtsextrem ein. Auch deshalb nimmt die Diskussion über ein Verbotsverfahren wieder an Fahrt auf. Die Innenminister wollen darüber beraten, ob die AfD nach der Entscheidung von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden kann. Von der CSU dazu bereits ein Vorstoß.
Eine Partei, die als offen rechtsextremistisch eingestuft wird und auch noch Steuergelder bekommt und damit auch vom Staat finanziert wird, das ist ja geradezu ein Treppenwitz. Und insofern muss auch diese staatliche Parteienfinanzierung bezogen auf die AfD überprüft werden.
2023 bekam die AfD noch 11,6 Millionen Euro Steuergelder gemäß ihren Wählerstimmen. Ein Stopp der staatlichen Parteienfinanzierung schlüge bei ihr ins Kontor. Die AfD spricht von Skandal.
Es wäre ein Anschlag auf die Demokratie und ich glaube, die Spendenbereitschaft auch bei Menschen, die die AfD nicht wählen, wäre enorm. Und ich glaube, vielleicht haben wir am Ende dann mehr Geld als mit der staatlichen Finanzierung. Aber sie sollten es nicht tun. Es wäre schlecht für die Demokratie.
Ein Novum wäre es nicht. Das Verfassungsgericht strich vor gut anderthalb Jahren der rechtsextremen Partei Die Heimat die Gelder für 6 Jahre. Experten meinen, auch mit der AfD könnte man so verfahren.
Das ist ein dem Rechtsstaat absolut gemäßes Verfahren, bei dem die AfD auch die Gelegenheit hätte, durch Mäßigung kenntlich zu machen, ja, wir sind jetzt wieder auf dem Boden des Grundgesetzes, wir haben uns verdient, dass wir wieder Mittel aus dem staatlichen Topf erhalten.
Die Streichung der Parteienfinanzierung für die AfD kann durch Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat beantragt werden. Doch auch so ein Verfahren könnte lange dauern.
Frank Jahn in Berlin. Frank, die Parteienfinanzierung ist das eine. Seit gestern wird aber auch wieder verstärkt über ein mögliches AfD-Verbotsverfahren diskutiert. Wie wird denn da argumentiert?
Ja, Forderungen nach einem AfD-Verbot werden wieder lauter, aber es ist auch Skepsis zu hören. Da gibt es zum einen Stimmen bei Union, SPD oder Grünen, die sagen, die Einstufung des Verfassungsschutzes bringe nun Klarheit für ein Verbot der AfD. Andere, wie der designierte Kanzleramtschef Thorsten Frey von der CDU, treten aber etwas auf die Bremse. Sie wollen erstmal die erwartete Klage der AfD gegen das Gutachten des Verfassungsschutzes abwarten. Auch aus den Ländern kommen ähnliche Äußerungen. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD sagt, vor einem möglichen AfD-Verbotsverfahren müsse das Verfassungsschutzgutachten intensiv geprüft werden. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel von der SPD meint, erst danach werde es rechtliche Sicherheit geben, um die Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens beim Bundesverfassungsgericht seriös beantworten zu können. Grundsätzlich skeptisch gegenüber einem Verbotsverfahren ist zum Beispiel CSU-Generalsekretär Martin Huber. Es würde die AfD nur in die Opferrolle drängen, argumentiert er. Wichtiger sei es, dass die neue Bundesregierung jetzt mit bürgernaher Politik der AfD politisch die Grundlage entziehe und bei Themen wie Wirtschaft und Migration den angekündigten Politikwechsel vollziehe.
Frank Jahn, vielen Dank nach Berlin.
Gern.
Die AfD war auch Thema auf dem Evangelischen Kirchentag in Hannover und der verabschiedete dann auch eine Resolution für ein AfD-Verbot. Wie politisch Kirche sein kann, hat sich immer wieder gezeigt. In den 80ern, als fester Bestandteil der Friedensbewegung der Bundesrepublik, zogen Massen auch rund um die Kirchentage demonstrierend durch die Städte, wie hier in Hamburg zum Kirchentag 1981. Und hätte es ohne die Impulse der Kirche in der DDR 1989 überhaupt eine friedliche Revolution gegeben? Trotzdem wird die Diskussion, wie politisch Kirche sein darf, jetzt wieder geführt. Ausgelöst durch die neue Bundestagspräsidentin Julia Klöckler, die heute in Hannover zu Gast war. Annette Deutzkens.
Ah, Selfie hier. No. Selfies mit der Bundestagspräsidentin. Wie politisch soll die Kirche sein? Diese Frage spielt hier am frühen Morgen auf dem Evangelischen Kirchentag erst einmal keine Rolle. Doch das wird sich noch ändern. Wenige Hallen weiter, hier spricht die Bischöfin, deren Predigt um die Welt ging. Weil sie dem frisch wiedergewählten US-Präsidenten Trump ins Gewissen redete, ihn um Barmherzigkeit bat. Seitdem gilt sie als Bischöfin, die politisch Stellung bezieht. Es ist eine Reise von Leid zu Freude. Eine Reise von Angst zu Mut. Fürchtet euch nicht.
It's gonna be okay.
Es wird gut sein. Die Menschen begeistert und berührt.
Thank you very much.
Von Buddys Aussagen, die zwar nicht explizit politisch waren, die von den mehr als 4000 Anwesenden aber durchaus politisch verstanden wurden.
Das, glaube ich, ist unterschwellig schon natürlich politisch gewesen, wie wir miteinander umgehen, eben nicht im Hass. Und dass lautes Poltern nicht angesagt ist. Und ich glaube, damit hat sie schon ein Zeichen gesetzt, ohne es konkret anzusprechen.
Ja, nicht in Hass zu verfallen und nicht mit Angstmacherei, die Zukunft malen zu wollen, das finde ich schon politisch kritisch genug. Da muss man noch nicht mal den Namen Trump oder Putin erwähnt haben. Auch nicht den Namen Weidel.
Zurück zu Julia Klöckner. Sie hatte weniger Einmischung der Kirchen in tagesaktuelle Politik gefordert. Zumindest war sie so verstanden worden. Und jetzt die CDU-Politikerin mit einem Erklärungsversuch.
Nochmal, und das ist mein Punkt. Ich kann zu jeder tagespolitischen Punktation eine Stellungnahme von der Kirche abgeben. Kann man machen, natürlich. Aber zu den großen Sinnfragen, da müssen wir uns doch fragen, warum ist sie an der einen oder anderen Stelle so leise?
Also eher weniger Tagespolitik kommentieren und dafür mehr die großen Fragen von Leben und Tod? Ist das die Position und war sie für die Gläubigen verständlich?
Ja, für mich ist es nicht klar. Also es war so schwammig. Einerseits wollte sie sagen, ja, man soll sich positionieren, aber andererseits bitte nicht zu viel. So kam das bei mir ein bisschen an.
Sie hat für mich hier nett überzeugt, wie sie es gesagt hat. Das war für mich zu wenig.
Kirche und Politik, es bleibt wohl kompliziert. Sie hat ihren Weg gefunden und hier wird sie dafür gefeiert, als politische Bischöfin.
Donald Trump ist vieles, unter anderem auch ein Spitzenwahlkampfhelfer im Ausland. Allerdings hat der US-Präsident möglicherweise nun schon zum zweiten Mal einer politischen Partei zum Sieg verholfen, die sich klar gegen das System Trump ausspricht. Nach Kanada, wo die Trump-kritischen Liberalen überraschend aufholen und die Parlamentswahlen gewinnen konnten, hat es nun in Australien der Labour-Prime Minister Anthony Albanese ganz ähnlich gemacht. Anfang des Jahres schien er noch abgeschrieben, jetzt hingegen kann er weiter regieren. Christiane Justus über verblüffende Parallelen und ein erstaunliches Comeback.
Hier arbeiten Profis und die lassen sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. In der Auktionshalle im australischen Casino wird Vieh gehandelt für die Fleischproduktion, Rindfleisch zum Export nach Amerika. 10% Zoll zusätzlich wollen die USA in Zukunft darauf erheben. Viehzüchter wie Trevor McKenna verstehen Trumps Strategie nicht.
I think it's just Donald Trump. Donald
Trump ist einfach Donald Trump. Er will da Sachen für sich rausverhandeln. Aber ich glaube, so kommt er nicht weit. Donald Trumps Politik, sie hat ihm den Wahlsieg in Australien vermasselt. Peter Dutton vom rechtskonservativen Bündnis. Der ausgesprochene Trump-Fan verliert. Dem Oppositionsführer wurde offenbar der Vorwurf zum Verhängnis, sich programmatisch zu sehr am US-Präsidenten zu orientieren. Dutton gratulierte am Abend dem Sieger. Anthony Albanese, dessen sozialdemokratische Labour-Partei holte die meisten Stimmen. Albanese hat geschafft, was seit 20 Jahren keiner mehr in der australischen Politik geschafft hat. Ein amtierender Premierminister, wiedergewählt. Offenbar profitierte er vom Anti-Trump-Effekt.
In this time of global uncertainty,
in diesen Zeiten globaler Unsicherheit haben sich die Australier für Optimismus und Entschlossenheit entschieden. Und dafür globale Herausforderungen auf australische Weise zu lösen.
the Australian way.
Die hohen Lebenshaltungskosten, zu teure Nahrungsmittel, kaum bezahlbare Mieten und kostspielige Gesundheitsversorgung. Für die großen Themen des Wahlkampfs in Australien muss nun die kommende Regierung Lösungen finden. Aufgabe auch der außenpolitische Balanceakt zwischen dem größten australischen Handelspartner China, gleichzeitig Rivale im Pazifik und den USA. Das Vertrauen in Amerika erschüttert. Das ist eine gigantische Herausforderung für die nächste Regierung, denn Australien hat ja auch eine Sicherheitspartnerschaft mit den USA und Großbritannien. Außenpolitik und ihre Alltagssorgen. Die meisten Farmer und Händler in der Rinderhochburg Casino wünschen sich, dass der alte und neue Premierminister beides in den Griff kriegt.
So, und jetzt kurz und kompakt weitere Nachrichten mit Thorsten.
Deutschland hat bereits heute den diesjährigen Erdüberlastungstag erreicht. Das bedeutet nach Berechnungen der Umweltorganisation Global Footprint Network, dass wir schon so viele natürliche Ressourcen verbraucht haben, wie uns bei einer nachhaltigen Lebensweise für das ganze Jahr zustehen würden. In 5 Tagen will Russland angeblich eine 3-tägige Waffenpause umsetzen. Doch vorerst setzt Moskau die Angriffe auf die Ukraine unvermindert fort. Das ukrainische Militär meldete mehr als 183 Drohnenangriffe in der vorigen Nacht. In Kharkiv und Umgebung wurden demnach Wohngebäude und zivile Infrastruktur getroffen und etwa 50 Menschen verletzt. Am Kölner Hauptbahnhof hat eine 2,5-wöchige Sperrung für den Regionalverkehr begonnen. Grund ist die Umstellung auf ein neues elektronisches Stellwerk. Betroffen sind die Regionallinien und S-Bahnen auf der linken Rheinseite zwischen Köln, Bonn und Koblenz. Sie werden durch Busse ersetzt. Auch die ICE-Sprinterzüge zwischen Bonn und Berlin fallen aus. In Hamburg ist an die Befreiung des Konzentrationslagers Neuengamme heute vor 80 Jahren erinnert worden. Die Insassen waren allerdings schon zu Todesmärschen gezwungen worden, um die Gewalttaten zu vertuschen. Der scheidende Bundeskanzler Scholz sagte, Deutschland dürfe wegen seiner Geschichte nicht zulassen, dass das friedliche und vereinte Europa von Autokraten, Extremisten und Populisten angegriffen werde.
Damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Der drittletzte Spieltag läuft. Aber anders als von vielen geglaubt, Ocker, gibt es ja doch noch keinen neuen deutschen Meister. Hm?
So ist es. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Da hatten wir in der Sportredaktion schon aktiv überlegt, wie genau wir den neuen deutschen Meister Bayern München hier in der Sendung würdigen. Und dann schwupp, zerstörte Leipzig die Meisterfeier der Bayern durch einen sehr späten Treffer zum 3:3 Endstand. Nur gut, dass die Bayern-Bosse einen von den Spielern bereits geplanten Meisterparty-Ausflug morgen nach Ibiza schon vor dem Anpfiff aus Pietätsgründen verboten hatten. Und nach dem Abpfiff hieß es ja dann sowieso: No Sieg, no Party.
Die Meisterfeier auf dem Platz fiel aber auch aus, weil der eingewechselte Yusuf Pausen in der letzten Minute der Nachspielzeit die Party crashte.
Das macht natürlich auch was mit der Laune heute, dass wir ja nicht gucken müssen, wie Bayern halt die Schale hochhebt.
Gute Laune hatten die Leipziger schon bei der Führung durch Šeško in der 11. Minute. RB mit einer starken ersten Hälfte. Sie brauchen jeden Punkt für die Champions League. Raum auf Klostermann. 2:0. Der überraschende Pausenstand. München dann meisterlich. Durch Dyer der Anschlusstreffer und nur 46 Sekunden. Danach der Ausgleich durch Olise in diesem verrückten Spiel. Die 34. deutsche Meisterschaft. Nur noch ein Tor entfernt. Kimmich auf Sané. Sané. Alles schien klar zu sein, bis eben der angesprochene Pausen kam. Yusuf Pausen, der Partycrash.
Es ist so ein gemischtes Gefühl. An sich wissen wir, dass wir jetzt Meister sind.
Aber da kann ja nichts mehr passieren, oder?
Genau, deswegen. Wir wissen, dass wir Meister sind. Und trotzdem ist es natürlich jetzt, ja, da steht er, da in der Show.
Ein Plus von 30 Toren haben die Münchner auf Leverkusen. Wenn die morgen nicht gewinnen, kann Bayern Meister auf dem Sofa werden.
Und apropos Sofa, wer heute das Spiel zwischen Gladbach und Hoffenheim vom Sofa aus verfolgt hat, der konnte wohl kaum stillsitzen. So ein wilder Ritt war das. Das 4:4 war ein lebendiger Beweis dafür, dass Fußball ein Fehlerspiel ist. Fehler sind sozusagen die Seele des Fußballspiels. Gelingen und Scheitern liegen manchmal ganz nah beieinander und sorgen dementsprechend und heute in Gladbach eben ganz besonders für viel emotionale Thermik.
Das Spiel ist ein Spektakel mit 8 Toren, aber ohne Sieger. Und deshalb ist auch keiner wirklich zufrieden.
Gerade der Spielverlauf ist wieder extrem bitter einfach für uns. Er kotzt extrem halt an, weil es halt unnötig.
Denn Gladbach führt nach einer guten halben Stunde schon 2:0. Durch das erste Bundesliga-Tor vom jungen Verteidiger Chiaro Dia und einen schönen Lupfer nach Solo von Mittelfeldspieler Rocco Reitz. Gladbach oben auf. Aber kurz vor der Pause kommt Hoffenheim zum verdienten Anschlusstreffer. Chavez drückt den Ball nach Fehler von Gladbachs Torwart Omlin ins Tor. Nach der Pause wird es dann richtig turbulent. Bülter erzielt in der 54. Minute den Ausgleich. 10 Minuten später geht Gladbach erneut in Führung. Onora zum 3:2. Doch Hoffenheim ist das bessere Team und dreht die Partie. Lojek trifft mit einem Traumtor zum Ausgleich. Und dann bringt Tabakovic die TSG sogar in Führung. Doch Gladbachs Nationalstürmer Kleindienst erzielt in der Nachspielzeit noch den Ausgleich und sorgt für Frust bei Hoffenheim.
Wenn du dann wieder in der letzten Minute, wie letzte Woche schon, ein Gegentor bekommst, was dir am Ende Punkte kostet, dann ist sehr enttäuscht.
Gladbach ist so gut wie raus aus dem Rennen um Europa und Hoffenheim hat es verpasst, den Klassenerhalt schon perfekt zu machen.
Und dann schauen wir auf die weiteren Ergebnisse. Union Berlin-Werder 2:2, St. Pauli verliert gegen Stuttgart 0:1, Dortmund schlägt Wolfsburg 4:0, gestern schon Heidenheim und Bochum torlos. Morgen noch 3 Partien, Augsburg gegen Kiel, Freiburg gegen Leverkusen und Mainz empfängt Frankfurt. Die Tabelle, die Bayern einen Wimpernschlag vor dem Gewinn der Meisterschaft. Alle anderen in der oberen Hälfte kämpfen noch irgendwie um die internationalen Plätze. Der Abstiegskampf beginnt ab Platz 14, St. Pauli und Hoffenheim punktgleich noch gerade über dem Strich. Heidenheim auf dem Relegationsplatz, Kiel kann morgen verkürzen, Bochum bleibt Tabellenletzter. Die deutsche Fußballmeisterschaft also noch nicht final entschieden. Anders ist es beim Volleyball. Die Berlin Volleys haben es wieder getan. Deutscher Meister 2025. Damit holen die Männer aus Berlin zum 3. Mal in Folge das nationale Triple. In diesem Finale hatte Lüneburg keine Chance.
Es ist wieder eine Party in Orange. Die BR Volleys bejubeln zu Hause in Berlin ihren 15. deutschen Meistertitel.
Insgesamt einfach super froh, auch super stolz, dass wir es geschafft haben, so die schlechteren Phasen der Saison im Februar, März zu überwinden und jetzt 3 Spiele gegen Lüneburg zu gewinnen. Und also bin einfach zufrieden.
Der erste Satz ist eine Show des Titelverteidigers. Nach gerade mal 20 Minuten verwandelt Johannes Tille den ersten von 12 Satzbällen. Anschließend verbessern sich die Lüneburger, den 2. Satz gewinnen die Berliner nur knapp und auch im 3. bleibt es eng bis zum Matchball. Dann setzt sich aber doch die Qualität der BR-Volleys durch. Moritz Reichert schmettert die Berliner zum 3:0 nach Sätzen und damit zum Titelgewinn.
Beim Sport geht man an die Grenzen, um das Beste zu erreichen, Carsten. Das Wetter, das scheint sich nicht mehr unbedingt verausgaben zu wollen. Wie geht's weiter?
Doch. Es hat sich sehr verausgabt und ich habe mir gerade bei der Sportmoderation gemerkt, emotionale Thermik. Heute gab es unglaublich viel emotionale Thermik in der Atmosphäre. Deshalb gibt es unter anderem auch solche tollen Fotos. Heute aufgenommen von Laura Städtler. Ein toller Blitz über dem Rapsfeld. Und wir hatten heute in Deutschland ungefähr 200.000 Blitze. Es war also wirklich ein Sommergewittertag. Und wir sehen die Verteilung der Blitze. Die gab es vor allem hier quer über der Mitte und im Süden. Die weißen Blitze, das sind die aktuellsten, die jetzt noch aktiv sind. Mit den Blitzen gab es auch schwere Sturmböen. 101 Kilometer pro Stunde gemessen in Gießen. Und auch hohe Regenmengen, 28 Liter pro Quadratmeter in nur einer Stunde in Philippsthal im Osten Hessens gemessen. Es gab also auch lokale Überschwemmungen. Das ist die aktuelle Lage dieser Gewitter- und Regen. Sie zog in den letzten Stunden weiter Richtung Osten unter Abschwächung, aber aus Frankreich folgen aktuell in Richtung Baden-Württemberg, später in Richtung Bayern immer noch weitere Schauer und Gewitter. Und das ist auch die Geschichte für die Nacht. Dann legt sich diese Regen- und Gewitterfront allmählich in den Süden Deutschlands hinein, an den Alpenrand, wo es auch morgen weiter regnen wird. Erst im Verlauf des Nachmittags lässt der Regen dann hier nach. Dahinter geht es eher trocken weiter, aber morgen Nachmittag können sich im Norden und Nordosten auch noch mal ein paar Schauer und Gewitter bilden. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf Werte zwischen 6 und 15 Grad. Tagsüber ziemliche Einheitsbrei, 12 bis 16 Grad. Es ist auf jeden Fall ein eher kalter Sonntagmorgen. Dann die weiteren Aussichten. Es geht meistens trocken weiter, außer ganz im Süden. Da gibt es immer noch etwas Regen. Die Temperaturen steigen langsam wieder an in Richtung 17 bis 18 Grad.
Klingt gut. Vielen Dank, lieber Carsten. Und wir klären das jetzt hier auch gleich nochmal mit der emotionalen Thermik bei uns im Studio. Aber erstmal machen wir Schluss und geben weiter an das Wort zum Sonntag.
Darin Gedanken über die Vorteile des gemeinsamen Essens am Tisch.
Mhm. Ja, und wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen.
Würden uns freuen. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.